Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Spiel Nummer 5 im Stanley Cup Final und wir haben eine Serie. Die Edmonton Oilers gewinnen mit 5:3 und holen das Stanley Cup Finale wieder zurück nach Kanada, nach Edmonton. Der lange, lange Flug und ja, wie es zu diesem Erfolg kam, das wird das Thema der heutigen Sendung sein. Natürlich war klar, vor dem Spiel, die Oilers haben immer noch eine riesige, monumentale Aufgabe vor sich, denn wie gesagt, außer 1942 ist es keinem Team im Stanley Cup-Finale gelungen, einen 0:3-Rückstand aufzuholen. Tatsächlich war es so, dass die New Jersey Devils 2012 die letzte Mannschaft waren, die überhaupt nach 0:3 zumindest ein sechstes Spiel erzwingen konnte. Und genau das wollten ja die Edmonton Oilers machen. Auf der Gegenseite hatten die Florida Panthers die Gelegenheit, ein Team zu sein, das zum ersten Mal den Stanley Cup gewinnt und das danach auf eigenem Eis. Und sie begannen gut, wobei man sagen muss, die erste Chance hatten die Oilers quasi direkt nach Puck-Drop. Aber danach zwei große Möglichkeiten, Sam Reinhardt und Aaron Ekblad und idealerweise auch für die Florida Panthers. Es gab die erste Strafe gegen die Edmonton Oilers und das ist so eine Strafe, wo man dann sagen kann, das ist vielleicht genau das, was die Florida Panthers erzwingen wollen. In dem Fall dann Brad Kulak, High-Sticking gegen Ryan Lomback, also nichts, was jetzt irgendwas mit den Topspielern an sich zu tun hat, sondern eben von einer Grinding-Line da eine Strafe rausgeholt und das war ja dann eben die Chance, im Powerplay die Führung zu erzielen, aber wir erinnern uns an Spiel Nummer 4, da ging es auch los mit dann einem Powerplay für die Florida Panthers und das ging nach hinten los und so war es auch in diesem Spiel und es war wieder, muss man sagen, Connor Brown, der mit seiner Initiative in Spiel Nummer 4 den Shorthander eingeleitet hat und jetzt in Spiel Nummer 5 selber das Shorthanded Goal erzielt. Die Führung für die Florida Panthers, richtig schönes Tor, da geht er dazwischen, ein Pass von Brandon Montour in Richtung Barkov, der funktioniert nicht so richtig im Überzahlspiel und dann ist eben Connor Brown da handlungsschnell und dann am Ende eben auch, ja, sage ich mal, Skating schnell, wobei ich auch sagen muss, dass dieser Pass im Grunde, ja, das ist halt ein grober Fehler von Montour. Der Pass ist mit Ankündigung, da hat er quasi vorher schon eine Karte geschickt, hier übrigens den Pass rüber auf Barkov mache ich. Das kannst du dir so nicht erlauben, da musst du dann eher, würde ich sagen, in dem Fall den Fake machen, denn im Grunde ist es so, wenn man sich die Szene anguckt, Connor Brown spekuliert auf diesen Pass, er lässt unglaublich viel Platz für Montour, der hätte im Prinzip nach vorne skaten müssen und diesen Platz ausnutzen und dann vielleicht Barkov auf der anderen Seite genauso ein bisschen nach vorne und dann haben sie die Möglichkeit auf den Querpass rüber und auf den Abschluss und im Gegenteil, er entscheidet sich für die, ja, vergleichsweise einfache Lösung, muss man sagen, den Pass da an der blauen Linie lang, aber eben in dem Fall dann die schlechtere Lösung. Connor Brown richtig gut gemacht und da muss man ja auch sagen, der hat 55 Spiele lang auf sein erstes Tor gewartet und trifft jetzt eben schon wieder. Und ja, also idealer Auftakt für die Edmonton Oilers. Danach, sage ich mal, war das erste Drittel okay. Von beiden Seiten ist nichts weiter passiert. Aber genau bei 20 Minuten gab es eine Strafe für die Florida Panthers. Ein Interference Call gegen Nico Mikula. Und der wird noch größere Bedeutung haben. Denn natürlich ging es dann im zweiten Spielabschnitt mit einem Powerplay los für die Edmonton Oilers. Und das ist aus zwei Gründen sehr ärgerlich. Natürlich erstmal für die Panthers, dass es ein Unterzahlspiel ist, ganz klar. Aber es ist frisches Eis und du kannst halt vorher auch nochmal so ein bisschen durchsprechen als Edmonton Oilers, was du machen willst. Nicht, dass die im Powerplay viele Dinge verändern müssen, aber trotzdem ist das eben die Gelegenheit, da noch was zu machen. Allerdings muss man auch sagen, die Panthers haben das am Anfang sehr, sehr gut gemacht. Sie haben dieses Unterzahlspiel fast komplett verteidigt, aber eben nur fast. Und genau das ist der Punkt, den man in den Unterzahlspielen selber sagen muss, aber auch insgesamt über die Edmonton Oilers. Die lassen sich nicht rausbringen. Also Nugent Hopkins hat eine Chance mit noch 6-7 Sekunden auf der Uhr. Dann spielen sie wieder nach hinten zurück an die blaue Linie. Evan Bouchard mit seinem berühmten Schlagschuss, der würde am Tor vorbeigehen, aber Zach Hyman hat Position vorm Tor, kriegt den Puck hinten, glaube ich, unten irgendwie ans Bein und der springt rein. Powerplay-Tor für die Edmonton Oilers, 2:0 Führung und eben sehr, sehr wichtig, diesen Fehler von Mikola dann auch ausgenutzt. Ja, und ein bisschen später ist es dann Connor McDavid himself, der das dritte Tor erzielt für die Edmonton Oilers. Und wenn wir zu Beginn der Serie in den ersten Spielen darüber geredet haben, dass Sergei Bobrovsky Rekorde brechen könnte, dass er derjenige ist, wo schon quasi der Name auf der Conn Smythe Trophy eingraviert ist, dann muss man jetzt sagen, so langsam hat er die Form oder eben auch Nicht-Form vom Vorjahresfinale angenommen. Denn dieses 3:0 von Connor McDavid, das ist ein Tor, was ganz klar für mich auf seine Kappe geht. Erstmal natürlich Warren Fogel vorne mit dem Forecheck erobert da den Puck. Also das, was vorher in den ersten Spielen die Florida Panthers sehr, sehr gut gemacht haben. Diesen Forecheck, Pucks erobert, 50-50 Battles. Das gelingt jetzt auch den Edmonton Oilers eben ganz, ganz stark da, wie Fogel eben die Situation löst, den Puck sich holt gegen Montour, ist es, glaube ich, meine ich. Und dann McDavid, ja, aus einem Winkel, wo niemals ein Tor fallen darf, schießt er den Sergei Bobrovsky dann, ja, gegen den Körper im Prinzip, ja, findet da die Lücke. Und da ist eben, ja, der Punkt, dass er den Pfosten da dicht machen muss, Bobrovsky. Also das ist wirklich ein Tor. Wenn Stuart Skinner das kassiert, dann schreien alle auf und ja, und Oilers haben kein gutes Goaltending. In dem Fall eben klarer Fehler von Sergei Bobrovsky und dementsprechend die 3:0-Führung für die Edmonton Oilers zu dem Zeitpunkt. Und die Oilers haben ja eine lange Geschichte mit Stanley Cup Finals, vor allem in den 80er Jahren. Und dem Team in den 80er Jahren, denen ist es nie gelungen, 9 Tore spielübergreifend hintereinander in einem Stanley Cup Final zu erzielen. Das ist diesen Edmonton Oilers gelungen, also auch da nochmal Wahnsinn, was die jetzt da in Offensive produzieren. Aber die Florida Panthers sind eben eine Mannschaft, die nicht so leicht aufgibt, eine Mannschaft, die dann auch wieder selber nach vorn arbeitet. Das gelingt ihnen. Einen dieser 50-50-Pucks, den holen sie sich an der Bande, Pass auf Matthew Tkachuk, der geht in den Slot und schlägt dann Stuart Skinner und erzielt das 1:3 und bringt Leben zurück in die Halle, denn die war mausestill, die war ziemlich, ziemlich ruhig, die Fans, die gekommen waren, um im Prinzip den Stanley Cup zu sehen und zu sehen, wie der Stanley Cup an ihre Mannschaft verliehen wird, die müssen sich erstmal ziemlich, ja, beruhigen sozusagen und erstmal die Kröten schlucken, die ersten drei durch die Edmonton Oilers, aber dann eben Matthew Tkachuk, auch ein richtig schöner Schuss, genau oben ins Kreuzeck rein. Stuart Skinner da in dem Fall ohne Chance, ist ja auch der Scheibenverlust da ziemlich leichtfertig gewesen und da hat man dann so auch schon das Gefühl gehabt, dann gab es auch danach dann wieder eine Chance und das sind eben diese Saves dann, die ich meine, das sind diese timely Saves, einmal am Anfang von Stuart Skinner, Riesenlob, dass er da das 0:0 hält, eben die Halle nicht explodieren lässt, nicht die Führung für die Florida Panthers, dann auch in dem Fall, es gab die Chance relativ schnell auf 2:3 zu stellen für die Florida Panthers, das gelingt ihnen nicht. Stattdessen bleibt es eben erstmal bei 1:3. Und dann auch wieder der Punkt, dass sie, ja, dass die Florida Panthers das lange Zeit in einem Unterzahlspiel sehr, sehr gut machen. Und dann kommt eben Connor McDavid, der das, ja, riecht wie so ein Bluthund, will ich fast sagen. Sieht die Situation dann in dem Fall zwischen Mikola und Kulikov hindurch. Richtig gut gemacht, im Grunde auch erstmal eine Situation, die sehr, sehr harmlos aussieht. Da sind 4 Verteidiger da oder die 4 Unterzahlspieler der Florida Panthers. Die Oilers wechseln, es ist keine Formation da im Angriffsdrittel, aber McDavid zieht 3 Verteidiger auf sich, dann letzten Endes nachher sogar halb den 4., der einfach zu langsam ist. Corey Perry im Rücken stiehlt sich frei und erzielt das Tor, das 4:1 und die Oilers haben ihre 3-Tore-Führung wiederhergestellt. Und all das, was vorher funktioniert hat, wo auch die Panthers vielleicht so ein bisschen Glück hatten in den ersten 3 Partien, das gelingt jetzt überhaupt nicht mehr. Das zweite Tor im Powerplay für die Edmonton Oilers, dazu der Shorthander. Sie gewinnen die Special Teams ganz, ganz klar auch in dieser Partie. Und so wird es natürlich sehr, sehr schwer für die Florida Panthers, da in irgendeiner Form nochmal zurückzukommen. Aber, wie ich schon erwähnt habe, sie sind ein Team, was nicht so einfach aufgibt und warum auch. Und In dem Fall ist es dann so, dass sie noch im zweiten Drittel zurückkommen und es ist Evan Rodriguez, der sich ja so ein bisschen jetzt als Spezialist entwickelt hat in dieser Finalserie mit seinem vierten Treffer im Stanley Cup Final. Einen Rebound im Prinzip, auch da ein bisschen Glück, der springt ihm erst gegen den Körper, dann gegen Skinner, dann haut er den, glaube ich, noch mit dem Schläger über die Linie. Und er luft ihn erst, er geht dann gegen den Verteidiger und dann eben rein. Letzten Endes aber sehr, sehr schön gemacht. Auch da Präsenz gezeigt im Slot. Und dann war es eben wieder nur noch ein Zwei-Tore-Spiel. Und auch da gab es wieder eine Situation, wo Skinner einen schönen Wraparound-Attempt von Matthew Tkachuk hält, wo es dann nochmal danach auch eine Gelegenheit von außen gibt, noch ein Rebound nach vorne. Und da ist Skinner eben wieder sehr, sehr gut gewesen. Er hat sich nicht überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die Halle war natürlich nach dem 2-4 wieder da. Aber es bleibt eben bei dieser Zwei-Tore-Führung für die Oilers. Und es geht dann in den Schlussabschnitt. Und im Schlussabschnitt, was wünschen sich die Florida Panthers? Natürlich möglichst ein frühes Tor. Möglichst dann auch da wieder die Halle aufwecken, die Halle zurückbringen, die Fans wieder reinbringen in das Spiel. Und ja, das gelingt ihnen. In dem Fall muss man sagen, auch schlecht gemacht von den Oilers, die da in der Szene mehrfach die Gelegenheit hatten, auch den Puck zu klären, den Puck rauszuspielen. Die Panthers bleiben ruhig, Pass von hinten, vors Tor von Matthew Tkachuk ist es dann auf Oliver Ekman-Larsen, der sich schön mit einschaltet. Und es steht nur noch 3-4 und das war nach 4 Minuten und 4 Sekunden gespielt im Schlussabschnitt. Und das war natürlich sehr, sehr gefährlich für die Oilers. Fast 16 Minuten die Chance, eine gute Viertelstunde für die Florida Panthers, den Ausgleich erstmal zu erzielen. Und die haben dann natürlich auch wirklich alles nach vorne geworfen, was sie nach vorne werfen konnten. Aber Stuart Skinner und eben auch die Verteidigung der Edmonton Oilers, die waren sehr, sehr gut. Sie hatten dann selber die Oilers die Chance, zum Beispiel in einer 4-4-Situation schon das 5-3 zu erzielen. Das gelingt ihnen nicht. Florida im Grunde mit wenig großen Chancen. Es gab noch eine Gelegenheit nach einem Rebound. Da kam der Puck hinten von der Bande zurück nach vorne. Aber auch da wieder Skinner mit Können und Glück, dass er das verhindert. Dann gab es 2-3 Situation. Es gab einen Pfostentreffer von Janmark beim Empty-Net-Goal und es gab dann eine Szene, wo der Puck in Richtung Empty-Net-Goal rutscht, wo Matthew Tkachuk den mit letztem Willen, also da sieht man auch wirklich, was beide Teams reinwerfen, mit letztem Willen noch von der Linie kratzt. Er rutscht da 3-4 Meter, um dann eben da den Puck noch von der Linie zu kratzen. Wenn in irgendeiner Form die Florida Panthers da doch noch den Ausgleich geschafft hätten, dann wäre das natürlich die Szene des Spiels gewesen. Aber in dem Fall, Connor McDavid staubt einfach ab, schießt dann rein ins Tor und die Edmonton Oilers gewinnen letzten Endes mit 5-3 dieses Spiel Nummer 5. Ich habe es gesagt, es geht die über 2.500 Meilen wieder zurück nach Edmonton, nach Alberta. Die Florida Panthers müssen wieder ins Flugzeug rein, sind gezwungen, jetzt dieses sechste Spiel zu absolvieren. Ja, und die Edmonton Oilers, das ist schon der Wahnsinn, was sie leisten. Aber vor allem Connor McDavid, der hat jetzt wieder ein 4-Punkte-Spiel. Es gab noch nie in der NHL-Geschichte einen Spieler, der zweimal im Finale hintereinander 4 oder mehr Punkte erzielt hat. Connor McDavid hat das geschafft. In 2 Elimination Games, muss man dazu sagen. Er ist jetzt bei 42 Punkten angelangt. Das sind die 4meisten Punkte in der Geschichte der NHL Playoffs. Und man muss auch dazu sagen, vor ihm sind nur noch Bestleistungen von Wayne Gretzky und die absolute Bestleistung, das sind 47 Punkte. Und ich meine, ganz ehrlich, ich traue dem jetzt mittlerweile alles zu. Der ist jetzt 5 Punkte weg von der Leistung. Ich habe es bei der Assist-Bestleistung schon erwähnt. Das war schon Wahnsinn, dass er die eingestellt bzw. dann gebrochen hat. Und jetzt bei den Punkten sieht es fast ähnlich so aus. Aber es wurde wieder ein neuer Rekord aufgestellt in diesem Spiel. In dem Fall einmal natürlich von McDavid mit den 2x4 Punkten hintereinander. Aber von Evan Bouchard auch. Der hat nämlich einen neuen Rekord aufgestellt für Vorlagen für Verteidiger in den NHL Playoffs. Und der hat den Rekord von Paul Coffey gebrochen. Das hatte ich auch in der Vorschau auf die Finalserie erwähnt, dass er da dran war und dass er diesen Rekord eben dann einstellen oder brechen könnte. Das ist ihm jetzt gelungen. Auch das wieder ein Wahnsinn. Jetzt 26 Vorlagen in den Playoffs. Er hat auch schon als Verteidiger über 30 Punkte. McDavid über 30 Punkte. Dreiseitel über 30 Punkte. Bouchard über 30 Punkte. Also das sind alles Zahlen und Bestleistungen. Wirklich Hut ab, was die Edmonton Oilers da schaffen insgesamt. Und eben auch, dass sie jetzt in der Lage waren, diese beiden Spiele zu gewinnen. Ich meine, wie gesagt, ich habe es ihnen zugetraut, dass sie Spiel Nummer 4 gewinnen. Die Art und Weise war ja auch sehr, sehr wichtig mit dem 8-1, dass viele, viele da Punkte geholt haben, viele, viele sich Selbstvertrauen geholt haben, dass sie bei Bobrovsky Zweifel gesät haben, vielleicht auch selber bei den Verteidigern der Panthers, die jetzt eben ja nicht mehr so sicher sind, vielleicht, dass sie sagen, wenn an mir einer vorbeikommt oder wenn ein Schuss kommt, den fängt Bob hinten schon. Das ist im Moment anscheinend nicht mehr der Fall. Wie gesagt, vor allem dieses eine Tor von McDavid, ganz klarer Torwartfehler für mich. Und dementsprechend eine komplett neue Serie. Der Druck ist voll bei den Florida Panthers. Die wollen natürlich nicht diesen Choke-Job haben und am Ende dastehen als das Team, was zum ersten Mal in der Expansion-Era eine 3-0-Führung in einem Finale verspielt. Es wird jetzt ein Höllenritt, das kann ich Ihnen schon versprechen, denn in Edmonton, da wird Stimmung sein ohne Ende. Die Halle war ja schon bei Spiel 3, bei Spiel 4 sehr, sehr laut, speziell dann auch natürlich Spiel Nummer 4, jetzt Spiel Nummer 6. Wie gesagt, die Edmonton Oilers sehr, sehr gut. Und Paul Maurice zum Beispiel, der war ja auch ansonsten immer sehr, sehr locker drauf bei den Pressekonferenzen, selbst auch nach der Niederlage jetzt in Spiel Nummer 4. Der war überhaupt nicht mehr locker drauf nach Spiel Nummer 5. Und der hat natürlich gesagt, naja, das ist jetzt nichts Neues, was wir haben. Das sind schon im Prinzip Lessons, also sind Lehrstunden, die wir auch vorher schon bekommen haben. Anscheinend, wir könnten darauf verzichten, sie zu bekommen, aber anscheinend müssen wir sie bekommen, so sinngemäß hat er das ausgedrückt. Und ja, wird natürlich jetzt schwierig für die Florida Panthers, da jetzt auch wieder so ein bisschen die Kurve zu bekommen. Wie gesagt, wenn ich nach Spiel 3 gesagt habe, dass all die Kleinigkeiten, die vorher vor der Serie für Florida gesprochen haben, für sie sprachen, nach Spiel Nummer 3 wohlgemerkt, dann ist es jetzt genau umgekehrt. Die Special Teams, das, was ein Schlüssel war für die Edmonton Oilers, das funktioniert jetzt, vor allem auch das Powerplay. Das Torwartduell, das geht im Moment ganz klar, ganz eindeutig die letzten 2 Spiele und ein Drittel an Stuart Skinner. Sergei Bobrovsky sieht human aus, der macht Fehler, der ist menschlich, der ist nicht mehr dieser Übertorhüter da hinten drin. Dazu auch, wie gesagt, einfach diese Kleinigkeiten. Natürlich können wir jetzt auch, ich habe jetzt gar nicht so viele Statistiken erwähnt. Wir können jetzt darüber reden, dass bei 5 gegen 5 die Corsi-Werte teilweise über 80% waren für die Panthers. Alles ganz schön, alles ganz nett. Aber diese Kleinigkeiten, eben zum Beispiel, dass ein Vogel den Puck erobert vor dem dritten Tor von McDavid, dass sie hinten besser verteidigen, dass sie hinten auch einfacher rausspielen, die Edmonton Oilers. Das ist für mich auch ein Punkt, dass sie haben 1-2 Fehler gemacht, klar, die wirst du auch weiterhin machen. Also es wird von beiden Seiten kein fehlerfreies Spiel geben. Aber sie dürfen diese Fehler nicht in der Häufigkeit machen, wie sie sie vorher gemacht haben. Und sie müssen dann selber vorne Fehler erzwingen und die auch nutzen. Und das machen sie. Und natürlich, wie gesagt, Connor McDavid, also es ist jetzt auch schon so, man kann bei den Kollegen in Nordamerika hören und lesen, dass es im Grunde schon fast egal zu sein scheint, ob die Edmonton Oilers jetzt das Comeback vollenden können und den Stanley Cup gewinnen oder nicht. Er wird die Conn Smythe Trophy bekommen, er wird MVP der Playoffs werden und wie gesagt, ich habe euch ja eben da schon genannt, in welchen Sphären er sich befindet mit den Rekorden, die er schon aufgestellt hat, die er noch einstellen oder aufstellen könnte. Also das ist schon unglaublich. Nur mal, um das Ganze einzuordnen, dass ein Spieler aus einer verlierenden Mannschaft die Conn Smythe Trophy gewinnt, das ist äußerst, äußerst selten in der Geschichte des Stanley Cup Final. In den Anfangsjahren kam es öfter vor, aber tatsächlich war es so, jetzt wenn man so die letzten 30, 40 Jahre sich anguckt, Ron Hextall, 87, das war einer, der die Conn Smythe Trophy bekommen hat, obwohl das Team verloren hat. Und zuletzt 2003, Jean-Sébastien Giguère. Das waren beides Torhüter. Das heißt, man konnte da schon erkennen, woran es liegt, dass die diese Trophäe bekommen, weil sie eben ihre Teams vorher ins Stanley Cup Finale geführt haben, weil sie dafür gesorgt haben, dass ihre Teams die Chance hatten, den Stanley Cup zu gewinnen. Dass Connor McDavid jetzt als Skater die Chance hat, dort diese Conn Smythe Trophy zu gewinnen, obwohl sein Team noch nicht mal eben oder vielleicht dann eben nicht den Stanley Cup gewinnt, das ist schon unfassbar. Ja, aber wie gesagt, es ist noch nicht mal klar, wer den Stanley Cup gewinnt. Wir haben ein Spiel Nummer 6 am Samstagmorgen, 2 Uhr deutscher Zeit, geht's weiter mit dem Stanley Cup Final. Ich freue mich ungemein dass wir jetzt noch ein Spiel mehr bekommen. Ich finde die Situation genial. Die Oilers zu Hause mit richtig Power können die Serie ausgleichen. Vielleicht bekommen wir doch dieses Spiel 7. Der Verlauf ist komplett anders der Serie, als ich mir das vorgestellt hatte vorher. Aber egal, wir bekommen wieder extra Eishockey. Da freue ich mich sehr, sehr drauf auf den Samstag. Und übrigens, die Tatsache, dass wir jetzt Spiel Nummer 6 haben, die hat auch Einfluss auf die Los Angeles Kings. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wieso die Los Angeles Kings? Die haben ja mit dem Finale an sich gar nichts zu tun. Es hat auch nichts mit Draftpicks oder Ähnlichem zu tun. Nein, es geht um einen möglichen Buyout von Pierre-Luc Dubois. Der hatte ja einen richtig großen Vertrag unterschrieben, als er im Sommer zu den Los Angeles Kings kam. Dann hat das überhaupt nicht funktioniert in dieser Saison. Ich will jetzt nicht auf die Zahlen da im Detail eingehen. Und es wäre so, dass die Los Angeles Kings bei einem Buyout vor seinem 26. Geburtstag nur ein Drittel des Vertrages bezahlen müssten. Nach dem 26. Geburtstag würden sie zwei Drittel des Vertrages bezahlen müssen. Das ist die Regelung im Collective Bargaining Agreement. So, und was hat das jetzt mit dem Stanley Cup Finale zu tun? Das Buyout Window der NHL beginnt zwei Tage nach dem Ende des Stanley Cup Finals. Jetzt haben wir aber die Situation, dass das Stanley Cup Final am 21. Juni, also für uns ist das Spiel am 22., weil es ja dann früh morgens stattfindet, aber in Nordamerika ist das Spiel Nummer 6 am 21. Juni. Und das heißt, sollten die Edmonton Oilers dieses Spiel gewinnen, dann können die Los Angeles Kings Pierre-Luc Dubois nicht mehr zu einem Drittel der Kosten aus seinem Vertrag rauskaufen, sondern dann würde diese Zweidrittelregelung greifen, weil, wenn das Finale am 21. endet, zwei Tage später am 23. die Buyout-Period beginnen würde, dann könnten die Los Angeles Kings am Tag vor dem 26. Geburtstag Pierre-Luc Dubois noch aus seinem Vertrag rauskaufen für ein Drittel der Kosten, was zwar auch viel Geld ist, aber in dem Fall noch so ein bisschen was sparen würde. Bei zwei Drittel der Kosten, glaube ich, werden sie sich das extrem überlegen. Es ist anscheinend eh so, dass sie nicht unbedingt diesen Buyout ziehen wollen, aber die Möglichkeit, das zu einem Drittel der Kosten zu machen, ist natürlich wesentlich verlockender als zu zwei Dritteln. Also ganz interessant, war etwas, was ich jetzt vor den Playoffs und vor der Finalserie auch so nicht auf dem Schirm hatte. Diese Buyout-Period, wie gesagt, beginnt dann zwei Tage nach dem Ende des Stanley Cup Finals und das ist ja im Moment noch offen, wann das endet. Wie gesagt, Spiel Nummer 6, ich freue mich tierisch drauf. Samstagmorgen, 2 Uhr deutscher Zeit. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.